Wir müssen weg von diesen ganzen einzelnen Vorschriften. Die Bürger müssen zum Gestalter der Energiewende werden, die Unternehmen. Und wir dürfen nicht alles politisch vorschreiben.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Leif Erichsen und unserem Gast Karl-Ludwig Klei darüber, wie die Energiewende gelingen kann. Mit Dr. Karl-Ludwig Klei haben wir einen erfahrenen Topmanager zu Gast, der in Konzernen wie Merck und Lufthansa Vorstandspositionen bekleidet hat und auch bis zum Frühjahr 2023 Aufsichtsratsvorsitzender von E.ON war. Er bringt also etliche Jahre Erfahrung mit in der deutschen Wirtschaft, hat viel Wandel miterlebt und ist somit der ideale Gesprächspartner, um mit uns über die Energiewende zu sprechen. Zuletzt hat er auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Darüber wollen wir natürlich auch genauer sprechen und später noch detaillierter eingehen.
In den letzten Episoden unseres Podcasts haben wir uns einzelne Aspekte der Energiewende angeschaut, sei es die Wärmewende, sei es Wasserstoff als Heilsbringer oder die Elektromobilität. Heute wollen wir uns dem Überblick über das gesamte Themenfeld Energiewende noch einmal widmen. Viele Menschen stellen sich ja die Frage, wie wir dieses Riesenprojekt zum Erfolg bringen. Was müssen wir, was muss jeder jetzt machen? Und wie schaffen wir das? Wo hakt es? Wie sollte die ideale Energiewelt von morgen also aussehen? Diese Fragen wollen wir jetzt gerne mit Ihnen, lieber Herr Klei, besprechen. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast, Herr Klei. Und bevor wir richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle Ihnen jetzt also drei Fragen. Bitte antworten Sie so kurz wie möglich. Wir steigen ein mit der ersten. Wer sind Sie und was ist aktuell Ihr Job?
Ich bin ein Mensch wie jeder andere mit allen Stärken und Schwächen, die Menschen so haben. Ich bin stolzer Bürger dieses Landes. Ich glaube wirklich, dass es sich lohnt, sich für Deutschland einzusetzen. Und ich bin, das ist jetzt etwas schwieriger, FC-Fan und FC steht für 1. FC Köln und die damit verbotenen Auf- und Abs brauche ich nicht weiter zu erklären.
Sehr gut. Und was ist aktuell Ihr Job?
Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Lufthansa. Das hat ja fast was mit dem FC gemeinsam, mit den Auf und Abs, die wir zurzeit erleben. Ansonsten verbringe ich jetzt viel meiner beruflichen Zeit oder dienstlichen Zeit damit, gemeinnützigen Institutionen zu unterstützen, im Bereich der Wissenschaft vor allem und der bildenden Kunst.
Was würden Sie sagen, ist wichtig bei diesen Aufgaben?
Verschiedenes. Einmal, da habe ich an anderer Stelle mal auch in einem Buch geschrieben, man muss Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, dann sollte man sich in sein Zimmer zurückziehen, vor sich hingrummeln. Zweitens, was wichtig ist in den Aufgaben, ist Erfahrung. Die Zeiten sind unrund, schwierig und was hilft, ist Erfahrung, dass Krisen managebar sind, dass man aus Krisen wieder rauskommen kann und dass es immer ein Morgen gibt und für das Morgen zu arbeiten, das ist das, was mich antreibt.
Sehr gut, das geht schon in die Richtung zur letzten Frage, Thema Energiewende. Was sind die ersten drei Begriffe, die Ihnen dazu einfallen?
Notwendig, ganzheitlich zu denken und das Umsetzen nicht vergessen.
Sehr gut. Ins Umsetzen wollen wir heute auf jeden Fall kommen. Und damit können wir auch schon richtig reinstarten in den ersten Teil. Wir wollen einen allgemeinen Blick erstmal auf die Energiewende mit Ihnen werfen. Und Herr Klei, wir würden erstmal gerne wissen, Ihre Verbindung zur Energiewende. Sie haben ja jetzt schon ein längeres und erfolgreiches Berufsleben hinter sich, das kann man, glaube ich, sagen. Wieso lässt Sie die Energiewirtschaft nicht los? Wie kommt es, dass das Thema Sie so umtreibt? Sie haben gerade sogar ein Buch dazu geschrieben zur Energiewende. Woher kommt diese Verbindung?
Ich habe ja in der chemischen Industrie begonnen zu arbeiten, bei Bayer, die natürlich enorm energieintensiv ist. Und ich habe daher von meinen ersten Berufstagen an erlebt, wie Energie über das Wohl und Wehe auch von Großunternehmen, von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, von Innovationen entscheiden kann. Und das hat mich das ganze Leben durch begleitet. Das Zweite ist, dass ich habe neulich nochmal in meinen Bücherschrank geguckt und ich habe da ein Regal, in dem Bücher sind, die mich aus in Jugendzeiten bewegt haben und habe das Buch von Herbert Gruhl gefunden, dem ersten eigentlich, der in der deutschen Politik das Thema Umwelt beschrieben hat, ein früherer CDU-Abgeordneter, der später, glaube ich, zum Grünen gegangen ist. Ich habe den ersten Bericht des Club of Rome gefunden, 1973, glaube ich, und einige Bücher. Ich habe in meine allerersten politischen Erfahrungen geguckt und habe festgestellt, dass ich als Schüler, glaube ich, noch Zeichen an einer Bahnschranke aufstellte, bitte den Motor abstellen. Also die Energiewende hat mein Leben privat wie dienstlich immer Energie und Energiewende hat mein Leben privat und dienstlich immer begleitet. Und ich frage mich natürlich dann schon, wenn ich jetzt zurückblicke auf 40 Jahre Berufstätigkeit, warum haben wir diese frühen Erkenntnisse nicht früher und geordneter angefangen umzusetzen? Und insofern, auf dieser Frage heraus ist das Buch entstanden.
Und wenn Sie sich damit jetzt wahrscheinlich über die letzten Monate, vielleicht auch über ein letztes Jahr auseinandergesetzt haben mit der Energiewende, dem Verlauf und dem Stand heute, was würden Sie sagen, was läuft gut und wo hakt es?
Es läuft gut, dass wir es jetzt wirklich ernsthaft anpassen, dass mir nicht nur eine Mehrheit, politische Mehrheit in den meisten Regierungen, sondern auch im Land eine Energiewende mitträgt. Das finde ich ein sehr positives Zeichen, denn das war ja, weiß Gott, nicht immer so. Es gibt zweitens in den Unternehmen, die ja ein Hauptakteur der Energiewende sein müssen, einer erfolgreichen Energiewende sein müssen, gibt es sehr, sehr viel engagierte Menschen, die Geschäftsmodelle entwickeln, denn eine Energiewende ohne wirtschaftliche Tragfähigkeit wird nicht erfolgreich sein. Es gibt viel privates Engagement. Menschen befassen sich auch mit ihrem eigenen Verhalten. Auch das finde ich sehr positiv. Ein zweites, was ich positiv empfinde, obwohl es das eigentlich mit Fragezeichen zu versehen ist. Ich finde es bemerkenswert, wie der Wirtschaftsminister derzeit seine Positionen verändert, um es mal vorsichtig zu sagen. Dinge wie die CO2-Speicherung oder Flüssiggas, was er vor der Wahl ja noch mit großem Aufwand abgelehnt hat, werden jetzt langsam umgesetzt. Das ist eine Einsicht, die ja, politische Ideologie zu einer pragmatischen Umsetzung bringt. Das finde ich ein positives Signal, denn das bringt uns voran. Was ich nicht so gut finde, ist, dass wir immer noch nicht den Blick auf die ganzheitliche Energiewende haben. Wir bringen im Moment immer noch eine Maßnahme nach der anderen, die kommt dann in Konflikt mit anderen Maßnahmen. Was ich auch nicht so gut finde, dass wir immer noch ein ziemliches Durcheinander haben, was deutsche Energiewende und europäische Energiewende hat und was ich drittens auch für mich noch verbesserungsfähig ist, wir müssen weg von diesen ganzen einzelnen Vorschriften. Die Bürger müssen zum Gestalter der Energiewende werden, die Unternehmen. Und wir dürfen nicht alles politisch vorschreiben. Zweitens finde ich gut, dass die Umstände dazu geführt haben, dass insbesondere beim Wirtschaftsminister, der ja eine wichtige Funktion in der ganzen Energiewende hat, eine Umkehr in manchen Positionen angeht. Also ich nenne als Beispiel das Flüssiggas-Terminals und die Verwendung von Flüssiggas. Ich nenne als Beispiel seine Gedanken jetzt über die CO2-Speicherung. Also ich sehe ein Umdenken zu einer Energiewende, die von der Ideologie zu Pragmatismus hinkommt. Das ist gut und das ist wichtig. Der Pragmatismus hat zwar noch nicht alle Bereiche erfasst, aber das stimmt mich hoffnungsfroh, dass dort ein Umdenken stattfindet. Drittens, wir müssen die Energiewende wirklich so aufbauen, dass alle Menschen daran Freude haben. Es ist ja eigentlich ein Projekt, an dem wir Freude haben sollten und dem wir uns nicht jetzt da und drum streiten sollen. Und Freude heißt eben, dass Bürger sehen, dass sie etwas gestalten können, dass sie den Weg mitgehen können, auch durch eigene Maßnahmen. Und zwar nicht in Abgrenzung von anderen, sondern dadurch, dass sie selber Dinge tun. Wir müssen zum Zweiten darauf achten, dass wir eine Energiewende nur dann zum Erfolg machen können, wenn daraus die Wirtschaft Geschäftsmodelle entwickeln kann. Denn eine Energiewende ohne wirtschaftliche Stärke wird nicht klappen. Und wenn wir es schaffen, die politischen Maßnahmen darauf auszurichten, dass sie fordern und fördern und nicht oder weniger verbieten und regeln, dann geht das Ganze schneller und besser.
Sie haben schon ein bisschen angesprochen, wo es hakt. Können wir auf den Punkt bringen, wo Sie sagen, das sind vielleicht die 1, 2, 3 größten Herausforderungen in den nächsten Jahren für die Energiewende?
Wir haben ja in der Energiewende, eigentlich wie bei allen großen Themen, wir haben, geht es ja nicht nur um ein Ziel. Wir haben ja eigentlich bei allem, was wir so tun, Zielkonflikte. Und bei der Energiewende müssen wir eben die Energie transformieren in Richtung Klimaneutralität. Wir müssen zum Zweiten das Ganze so machen, dass uns die Volkswirtschaft nicht wegkippt und wir genügend wirtschaftliche Aktivität haben, mit der wir unsere ganzen Pläne finanzieren können. Und wir müssen drittens aufpassen, dass das kein Elitenprojekt wird. Das heißt, dass wir sozialen Ausgleich schaffen, wo das erforderlich ist und wo das nötig ist. Und die allergrößte Herausforderung ist für mich, dass wir uns darüber verständigen, dass wir diese drei Elemente in einem ständigen Wechselspiel betrachten müssen, nachsteuern müssen, achten müssen. Wenn wir nur aufs Klima sehen, fahren wir das Land in die Grütze. Wenn wir nur auf die Wirtschaft sehen, kommen wir mit der Energiewende nicht weiter. Und wenn wir die soziale Komponente nicht betrachten, dann verlieren wir die ganze Bevölkerung und dann endet das im politischen Schlamassel. Bei jedem Gesetz, bei allem, was wir tun, dieses Zieldreieck betrachten und abgewogene Maßnahmen. Das ist für mich die allergrößte Herausforderung. Wenn ich hinzufügen darf noch, weil unsere politische Diskussion auch so polarisiert ist. Wir diskutieren immer mehr Individualinteressen, einzelne Dinge, anstatt aufs Ganze zu gucken. Also mein Plädoyer auch hier, Ganzheitlichkeit ist das Wichtigste.
Gerne würde ich genau diesen Punkt, die Aufgabe, Rolle der Politik auch einmal noch einmal aufgreifen. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie haben ja insbesondere seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die politische Debatte auch beherrscht. Vielen Menschen in unserem Land ist dadurch auch erst bewusst geworden, dass Energie einen Preis hat. Also dass wenn ich Strom aus der Steckdose anzapfe oder die Heizung aufdrehe, hat das auch eine Konsequenz für meinen Kontostand. Was glauben Sie, welche Rahmenbedingungen muss die Politik jetzt schaffen, damit wir dieses Transformationsprojekt Energiewende zum Erfolg führen? Sie hatten ja schon angesprochen, der Wirtschaftsminister hat schon einen Wandel in seinen Positionen auch durchgemacht. Aber was ist jetzt die Rolle der Politik? Was muss sie jetzt machen, um die Ziele, das ganzheitliche Denken, was von Ihnen auch skizziert wurde, angegangen werden kann?
Also einmal weniger versprechen und mehr tun. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Das heißt, Politik sollte nicht sagen, wir wollen 2030 das erreichen, 2040 das, 2045 das, 50 das. Wir haben ja unendlich viele Daten, zu denen wir unendlich viele Zielmarken treffen wollen. Mehr aufs Tun konzentrieren, die Fortschritte dort messen und weniger Perspektiven eröffnen, bei denen es schwierig wird, sie einzuhalten. Das wäre eine Rolle der Politik. Die zweite ist auch in der politischen Diskussion mäßigend sein. Also es ist ja schon richtig, der Wind schickt keine Rechnung, aber der Windmühlenbetreiber eben schon. Wir werden mit LNG mit Sicherheit irgendwo zwischen 40 und 60 Euro liegen auf Dauer. Und wir können das Gas natürlich billiger machen, indem wir die Fracking-Technologie nehmen und in Deutschland wieder mit Fracken beginnen. Aber wir müssen ehrlich kommunizieren, sagen, entweder wir Gas als Zwischenlösung brauchen wir ja, das ist, glaube ich, inzwischen Allgemeingut. Das drückt sich ja jetzt auch in der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung aus. Dann werden wir sagen, wir müssen auf Dauer aber bei Gas mit höheren Preisen leben, als wir die historisch gewohnt sein. Oder wir beginnen eine Diskussion darüber, wie können wir das teure LNG wieder ersetzen, indem wir heimische Quellen nutzen. Dann wird es billiger. Diese Diskussionen müssen wir führen, und zwar unideologisch, sondern auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und das Dritte ist, Rahmenregelungen schaffen, klare Angaben in den Rahmenregelungen, was zulässig ist, und dann darauf setzen, dass die Bevölkerung das schon umsetzt. Wir Bürger sind klüger, als es manchmal einem Politiker zu scheinen scheint.
Sehr gut. Ja, das sind doch schon super Appelle. Die würde ich einmal kurz zusammenfassen. Und dann wollen wir genauer auch schauen auf Ihr Buch, wo Sie ja auch ganz viele Lösungsansätze neben den Herausforderungen, die Sie umreißen, ja auch geben. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, vor allen Dingen diesen Punkt, dass wir Freude daran auch haben sollten an dieser Energiewende, ja, auch als Bürger und Bürgerinnen, dass sie ganz klar ja auch dargestellt haben, das finde ich auch schön, wir sind manchmal vielleicht auch klüger, als die Politik denkt, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, aber dann haben ja auch ganz, ganz viele engagierte Menschen und auch Unternehmer und Unternehmerinnen, Menschen, die auch in den Unternehmen sind, Lust, diese Dinge mit umzusetzen und sind engagiert. Das Trilemma, so nennen Sie es, glaube ich, auch in Ihrem Buch, der Zielkonflikte, die wir haben, Klimaneutralität, Wirtschaft, und gleichzeitig sollte das Ganze kein Elitenprojekt sein. Das schauen wir uns gleich im Verlauf auch noch mal ein bisschen genauer an. Damit würde ich gerne auf Ihr Buch kommen, Herr Klei, mit dem Titel Klar zur Wende, so können wir das Steuer bei Klima und Energie noch rumreißen. Sie beschreiben dann natürlich die verschiedenen Herausforderungen, die wir haben, und schlagen aber auch ganz viele Lösungen vor, unter anderem auch eine Zwei-Säulen-Strategie, die Ihnen am besten erscheinen würde. Können Sie mal ein bisschen genauer umreißen und erklären, wie Ihr Blick ist, wie Ihre Lösungsansätze wären und wo wir da auch gerade stehen?
Lassen Sie mich kurz erläutern, was ich mit der Zwei-Säulen-Strategie meine. Wobei diese Zwei-Säulen-Strategie nur ein Beispiel ist, wie man pragmatisch mit Problemen umgehen kann. Also wir sagen ja, im Moment ist jedenfalls die allgemeine Politik, erneuerbare Energien müssen alles bringen. Wir müssen die gesamte Energieversorgung elektrifizieren. So, ist das realistisch? Die Antwort ist nein, jedenfalls nicht in der nächsten Dekade. Wir brauchen noch andere Energieträger. Die Atomenergie haben wir selber rausgenommen. Also bleibt nur Gas. Wenn man Kohle nehmen wir raus, dann bleibt nur Gas. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Denn wir haben Möglichkeiten, CO2 rauszunehmen und dann zu speichern. Das heißt, hat ja alles so Fachausdrücke. Das nennt sich dann Carbon Capture and Storage. Es gibt die Möglichkeiten, die Emission des Gases direkt beim Schornstein wegzunehmen, zu verpressen und sozusagen neben die jeweilige Fabrik oder das Kraftwerk zu legen. Und auf Dauer gibt es die Möglichkeit, das alles in alten Flözen oder auch in Norwegen kann man das ja schon verpressen und der Atmosphäre entziehen. Das heißt, und wir werden sowieso irgendwann dazu kommen müssen, dass wir CO2 der Atmosphäre entziehen müssen. Also wir werden die Technologie sowieso verwenden. Warum verbinden wir dann nicht das realistische Bild mit dem Umweltziel und sagen, nehmen wir mal an, wir fahren die Erneuerbaren so weit hoch, wie es geht, ohne dass wir die Grundlastprobleme in Frage stellen, dass wir die Versorgungssicherheit sicherstellen. Lass uns mal Wind- und Solarstrom etwa auf 50% des Bedarfs und der Produktion einziehen. Und dann würden wir die zweite Säule eben über Gaskraftwerke machen. Und bei den Gaskraftwerken würden wir dieses Carbon Capture, was ich eben erläutert habe, einsetzen. Das heißt, wir nehmen das CO2, das dort entsteht, scheiden das ab. Teilweise können wir es weiterverwenden. Scherzhaft hat mal jemand gesagt, so viel Sprudelwasser können wir gar nicht trinken, dass wir das ganze CO2 dort verwenden können. Aber Sprudelwasser ist auch die Verwendung, die mengenmäßig überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt aber andere Möglichkeiten, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Aber diese Idee, CO2-frei Gas zu machen und gleichzeitig Erneuerbaren, führt genau zu dem Effekt, den wir haben wollen, dass wir nämlich das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre schicken. Und aus meiner Sicht ist das der realistische und der praktischste Weg, um überhaupt die Energiewende voranzutreiben. Und daher hoffe ich, dass die Bundesregierung meinem Ratschlag folgt. Muss mal gucken, auf welcher Seite des Buches die sich findet, damit man das auch nachlesen kann. Seite 171. Also, Politiker, lest Seite 171 des Buches.
Ich möchte ja nicht zu viel von dem Buch vorwegnehmen, aber dieses Kapitel, in dem das steht, heißt, worüber wir streiten sollten und wie. Herr Klei, in Deutschland nimmt man immer mehr Teile in Politik und Gesellschaft wahr, die dem Markt an sich misstrauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch technologisch sehr skeptisch bis hin kritisch und feindlich sind. Wenn Sie in einen Diskurs gehen wollen über innovative Technologien, wie wollen Sie das denn angehen? Wie wollen Sie denn streiten?
Ich mache mir insgesamt ein bisschen Sorgen, und nicht ein bisschen viel Sorgen, über die Diskussionskultur in unserem Land. Ich habe den Eindruck, man brüllt sich gegenseitig Thesen an den Kopf, möchte Recht haben und geht dann wieder, verlässt dann die Talkshows oder was auch immer mit ungelösten Meinungen. Es geht ja darum, jeweils dem anderen zuzuhören. Sie kennen das berühmte Diktum, der andere könnte ja auch Recht haben. Und so muss die Diskussion geführt werden. Wir dürfen nicht mehr unterstellen, dass der andere Unrecht hat. Das ist auch ein Aufruf von unseren Politikern natürlich. Sondern vielleicht hat er doch Recht. Und lass uns gemeinsam den Weg suchen über eine Diskussionskultur. Ich möchte einen Beitrag leisten, da wo ich es kann, dass wieder diskutiert wird und um die Lösung gerungen wird und nicht Thesen gegenseitig einander angeblökt werden. Zum Zweiten denke ich, dass auf der einen Seite Wissenschaft wieder ernsthafter in die Diskussion einbezogen werden muss. Also wir müssen mal aufhören, zu jedem und allen Studien, die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen, hochzuziehen und die dann zu verherrlichen. Wissenschaftler müssen wieder ernsthaft arbeiten, das tun viele von ihnen, aber wir müssen die ganzen Wissenschaftler, die im Wesentlichen Zeitungsartikel schreiben, die müssen wir mal ignorieren. Und dann wirklich auf Basis der Wissenschaft erstmal diskutieren, was ist wissenschaftlich die beste Lösung. Und danach setzt eigentlich die Hauptaufgabe der Politik ein. Denn die Politik muss sich dann darum kümmern, dass dieses Dreieck, über das ich sprach, aus Ökologie, Ökonomie und Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Also der Wissenschaftler muss eingebunden werden in die politische Diskussion. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Also Aufruf an die Politik, offen, lösungsorientiert nach dem Motto diskutieren, der andere könnte auch recht haben. Die Wissenschaft in die Lösungsfindung einbeziehen und auf dieser Basis die Wissenschaft, die politische und richtigen Lösungen für unser Land treffen. Ich hoffe, dass ich das durch das Buch auch ein bisschen beeinflussen kann, mache mir aber keine Illusionen über die Wirkkraft eines solchen Buches.
Bevor wir auf den nächsten Aspekt eingehen, ganz kurz eine Nachfrage dazu, weil das tatsächlich hier auch oft schon Thema war in diesem Podcast, gerade wenn es um Klimawandel geht, um die Energiewende, doch auch oft dieses Thema kommt, wie aufgeheizt die Debatte ist und wie verhärtet vielleicht teilweise auch schon die Fronten sind. Sie sind da auch gerade drauf eingegangen. Woran würden Sie sagen, dass das liegt, dass das in Deutschland, wie Sie gesagt haben, auch in Europa so ist, dass sich das so verändert hat?
Ich stehe dem auch nur beobachtend gegenüber. Ich glaube, es hat viel mit dem ausgeprägteren Individualismus zu tun. Es steht im Vordergrund ja, ich bin kein Soziologe und ich möchte jetzt auch nicht das zu sehr überbewerten, aber wenn ich öffentliche Äußerungen verfolge, habe ich schon den Eindruck, dass Gruppen oder Individualinteressen bei vielen Menschen über dem ganzheitlichen gesamten Interesse unseres Landes stehen. Und Individualinteressen werden halt lauter artikuliert als das Gesamtinteresse. Das ist ein Punkt, den ich sehe. Ein zweiter Punkt ist, dass über die letzten 10, 15 Jahre sich gezeigt hat, wer lauter redet, wer mehr polarisiert, findet auch mehr Widerhall, sowohl im Internet als auch in den klassischen Medien. Also wenn Sie eine Nachricht von sich geben, dass dies oder jenes eigentlich gut läuft, die nimmt ja überhaupt keiner zur Kenntnis. Sie müssen polarisieren, Sie müssen negativ sein, sie müssen laut sein, damit sie zur Kenntnis genommen werden. Sonst die Stimme des Menschen, dem es insgesamt recht gut geht und der beitragen möchte, dass das Leben sich vernünftig weiterentwickelt, der findet keinen Widerhall. Das hat mit unserer Medienwelt und unseren Wahrnehmungen auch zu tun. Insofern gilt der Aufruf wahrscheinlich auch der Medienwelt, zu gucken, dass auch die Normalität wieder mehr Platz in den Medien findet.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und damit vielleicht schauen wir doch auch mal auf ein paar Lösungsansätze und Dinge, die sich hoffentlich auch gut und in die richtige Richtung entwickeln. Denn Sie sprechen in Ihrem Buch natürlich auch über Möglichkeiten für die Zukunft, teilweise aber auch über die Kluft zwischen dem, was wünschenswert ist und was aktuell machbar ist. Unter anderem auch geht es um Wasserstoff. Wir haben ja auch schon hier eine Folge zu Wasserstoff aufgenommen in diesem Podcast. Können Sie da mal Ihre Einschätzung teilen? Also im Buch heißt das Wundermittel Wasserstoff oder von Science-Fiction-Vision in die Wirklichkeit. Wie ist da gerade der Stand und was ist Ihr Blick auf diese neuen Technologien?
Ja, die Science-Fiction, die kommt von Jules Verne. Denn Jules Verne hat ja 1870 eigentlich schon das Thema, da wurde Meerwasser elektrisiert und damit gewann er Wasserstoff und Sauerstoff und damit den Brennstoff für sein Boot, mit dem er 20.000 Meilen unter dem Meer herumfuhr. Das ist die Vision 1870. Also Wasserstoff ist ein schwieriges Thema. Wir haben verschiedene Probleme, die wir lösen können. Ich beginne mal mit dem, was vielleicht das für viele das Unwichtigste scheint, aber was natürlich enorm ist. Wir müssen Wasserstoffnetze haben. Das deutsche Erdgasnetz sind über 500.000 Kilometer insgesamt. Unsere Wasserstoffnetze sind insgesamt 240 Kilometer bis jetzt. Und das ist in ganz spezifischen Gegenden nur. Zum Zweiten werden wir ja nicht in der Lage sein, den ganzen Wasserstoffbedarf selbst zu decken. Also werden wir importieren müssen. Wie weit können wir Wasserstoff importieren? Die Länder, aus denen wir es importieren können, sind teilweise nicht so, dass wir jedenfalls im Rahmen einer Resilienzstrategie sagen können, wir können das auf Dauer aus diesen Ländern haben. Wir müssen alternative Quellen aufbauen. Wir sind auch nicht die Einzigen, die Wasserstoff importieren. Denken Sie nur an die Schiffe, die immer Richtung Japan fahren. Also wir müssen uns auf dauerhaft im Beschaffungsmarkt tummeln, langfristige Verträge erwarten. Auch das ist eine teure und strategisch schwierige Bedingung. Natürlich kann die Produktion hochgefahren werden. Wir können das in Namibia machen, in Chile machen oder auch in Marokko. Dann müssen wir aber das Ding wieder herbringen. Dazu brauchen wir wieder Schiffe. Bis Schiffe mit Wasserstoff fahren und nicht mehr mit den schmutzigen Diesel, ist das auch eine lange Zeit. Also das Ganze ist auch nicht so sauber und rein, wie es erscheint. Wir wollen grünen Wasserstoff haben, damit zum nächsten Thema. Den grünen Wasserstoff in Deutschland kriegen wir auf absehbare Zeit nicht hin. Und wir müssen auch daran denken, um den hinzukriegen, müssen wir einen Haufen Energie erstmal verbrennen. Der Wasserstoff ist ja bei der Umwandlung ein sehr energieverbrauchendes Medium. Darum müssen wir davon wegkommen, dass wir, wenn wir schon den Wasserstoff bei uns produzieren werden, dass der immer grün sein muss, sondern wir müssen auch den blauen, also den gasgetriebenen Wasserstoff nehmen. Damit sind wir wieder bei Gas, dann mit CO2-Abscheidung. Also Produktion, Transport, Verfügbarkeit, Leitung und dann Endverteilung. Wir haben noch viel offene Fragen beim Wasserstoff. Der Wasserstoff ist eine Technologie, die uns helfen wird in Zukunft, aber sie ist nicht der Retter der Nation.
Sie haben mir gerade eben natürlich ein schönes Stichwort geliefert, das Wort Netze. Und zuletzt war europaweit die Rede davon, dass durch den Ausbau der Erneuerbaren wir von der Netzsubstanz gelebt haben. Das heißt, jetzt muss ganz viel investiert werden, in jedem Land individuell Milliarden und Abermilliarden. Die Zahlen überschlagen sich seit einigen Wochen. Schauen wir doch mal auf den Grund. Wer hat es denn dann in den letzten Jahren verschlafen? Die Branche, die Politik, die Regulierung? Warum haben wir so sehr von unserer Netzsubstanz gelebt, Herr Klei?
Stimmt die Aussage, dass wir von der Substanz gelebt haben? Ich mache da mal ein Fragezeichen dahinter, denn immerhin haben wir ja und hat E.ON und die anderen Netzbetreiber, wir haben ja die Energie, die da war, zuverlässig an die Kunden, an die Abnehmer gebracht. Die Frage ist, ist genügend investiert worden, um für die Energiewende und die Dinge, die jetzt kommen, aufnahmebereit zu sein? Da kommen natürlich jetzt viele Punkte zusammen. Wir haben die ganzen Themen der dezentralen Anschlüsse, also ich denke jetzt an Photovoltaik mal oder Wind, mit viel Notwendigkeiten entweder abzuregeln, wenn zu viel Wind weht, oder das sehr spezifisch die einzelnen Photovoltaik-Erzeuger auf den Balkonen oder wo immer sie stehen, anzuschließen. Wir haben also neue Anschlussherausforderungen, wir haben neue Regelungsherausforderungen. Wir müssen zum Zweiten sehr viel genauer das, was in den Netzen passiert und was in den Haushalten kommt, optimieren. Dazu brauchen wir Smart Meter. Smart Meter gibt es zwar in anderen Ländern schon sehr viel. Ich glaube, in Schweden bauen sie in der Woche so viel ein, wie wir in Deutschland im Jahr einbauen, weil wir natürlich wieder das komplizierteste Genehmigungsverfahren der Welt haben, um die Smart Meter in die Häuser zu bringen. Die müssen wir überall in die Haushalte bringen und die Netze effizienter ausnutzen zu können. Dann ist das Thema Wasserstoff in den Mengen, in denen gedacht wird, ein neues Thema. Ein relativ neues Thema. Seit Jules Verne ist ja nicht viel passiert mit dem Wasserstoff. Und dafür sind wir natürlich nicht vorbereitet. Das halte ich für relativ normal. Da kann man auch nicht von Verschlafen reden. Schließlich muss Netzinvestitionen ja auch immer rentieren. Das heißt, ich muss auf die Netzentgelte, mit die Netzentgelte müssen so hoch sein, dass die Investitionen mit den Investitionen Geld verdient werden kann. Denn nur darüber lässt sich auch der Netzausbau finanzieren. Also ich muss auch die Netzentgelte anpassen und neu definieren, wenn ich erheblich investieren will. Geld fließt halt nur dahin, wo es einen Return gibt. Und den muss ich dann über die Netzentgelte sicherstellen. Ihre Frage ja, warum, wer hat es verschlafen? Ich würde jetzt nicht von verschlafen reden, aber die Summe dieser Faktoren, Umgestaltung der Energiewelt, neue Möglichkeiten mit der Digitalisierung und zweitens und drittens zu niedrige Netzentgelte haben dazu geführt, dass die Netze nicht dem Anspruch entsprechen, den wir heute jetzt in Summe haben. Das können wir aber nachholen. Nur eins wird dabei auch klar, die Energiewende ist nicht für denselben Preis zu haben, in dem wir bisher in der Energiewelt gelegt haben. Es wird alles teurer werden. Ich habe das vorhin am Beispiel des Gases gesagt, es werden die Gaspreise teurer sein, es werden die Netzentgelte teurer sein. Und darum ist es eben so wichtig, dass die Politik darüber nachdenkt, wenn wir das Ziel Energiewende haben, wie können wir dann einerseits sicherstellen, dass die Wirtschaft weiter produzieren kann und zweitens, wie können wir die Härten da sozial abfedern, wo eine Abfederung notwendig ist. Ohne höhere Kosten aber wird die Energiewende nicht laufen.
Dann schauen wir doch damit die Herausforderungen, die Sie gerade angesprochen haben, die auch die Bevölkerung betreffen, auch nochmal auf die Menschen in Deutschland, die das ja ganz konkret betrifft, denn die Energiewende findet ja eben auch vor Ort statt, wenn wir an Ausbau von Photovoltaik denken oder auch die Errichtung von Windrädern. Und Sie haben eingangs ja ein positives Bild gezeichnet. Das ist ja auch richtig, dass viele Menschen das mittragen, dass es viele engagierte Menschen gibt, dass Menschen auch manchmal klüger sind, als man vielleicht denkt. Gleichzeitig stößt natürlich einiges auch in Teilen der Bevölkerung auf Widerstand. Stichwort not in my backyard, also eben gerne, aber nicht bei mir vor der Haustür. Und in Ihrem Buch schreiben Sie auch darüber, dass eben ein verständliches Narrativ total wichtig ist, so dass Menschen das eben mittragen. Was können wir also tun, um für eine positivere Stimmung zu sorgen, noch positiver hoffentlich, für die Energiewende? Wie kann man dieses Narrativ eben vielleicht auch beleben und auskleiden? Was sagen Sie dazu?
Also es wird ja immer Menschen geben, die gegen etwas sind. Das ist für mich ja gar nicht mehr denkbar, dass wir irgendeine politische Maßnahme erreichen, ohne dass irgendjemand sagt, dass das der Ausverkauf des Landes oder etwas Ähnliches. Es wird ja auch immer mit entsprechenden dramatischen Äußerungen unterlegt. Für mich wäre es erstes, da komme ich nochmal zurück, dass wir gemeinsam eine Diskussionskultur anpacken, ja, die ich jetzt mal als zivilisiert bezeichnen möchte, dass wir aufhören mit dem Rumbrüllen, dass wir aufhören damit zu meinen, jeder von uns hat immer recht, dass wir zuhören, dass wir aufeinander eingehen und miteinander diskutieren. Das Zweite ist, ich halte ewiges Hin und Her bei Maßnahmen für falsch. Wir diskutieren hektisch und kurz, dann gehen wir in die Umsetzung und dann müssen wir während der Umsetzung korrigieren, Gerichtsverfahren von Dekaden durchleiden, unsere Meinungen ändern, das ist nicht gut. Ich würde den Prozess ändern, wenn es irgendwie geht. Das heißt, schnell, lang diskutieren und dann schnell entscheiden. Also kehren wir unseren traditionellen Weg um, der da heißt, denken und tun gleichzeitig. Denken wir ist und dann tun wir. Länger denken, kürzer tun.
Herr Klei, damit haben Sie eine hervorragende Überleitung schon gemacht zu unserer letzten Frage, die wir traditionell immer stellen, beziehungsweise eine Bitte, die wir an unseren Gast haben. Wir möchten von Ihnen wissen, wie sieht für Sie die ideale Energiewelt von morgen aus? Was ist Ihre Vision, auch dann verbunden mit der erfolgreich ausgeführten Energiewende?
Ich sitze zu Hause in einem tatsächlich klimaneutralen Haus, was aus eigener Photovoltaik und einem durch Carbon Catcher freigestellten Gaslieferung besteht. Ich bin in der Lage, über diese Zulieferungen alle Funktionen abzudecken, also die Wärme, den Herd, den Eisschrank. Ich blicke auf das Nachbarhaus und stelle fest, das ist genauso ausgerichtet und gehe dann ein paar Straßen weiter, wo das wegen der Häuserstruktur nicht möglich ist und sehe da Wärmepumpen, die so eingehaust sind, dass sie mit dem Lärm nicht die Nachbarn alle erschrecken. Und dann setze ich mich hin und lese ganz altmodisch noch die Zeitung in Papierform und stelle dabei fest, dass die Energieimporte wieder etwas gesunken sind, weil wir in der Lage sind, durch intelligente Steuerung 80% der Energie im eigenen Lande zu fokussieren. Und nehme mein Fahrrad dann, nachdem ich die Zeitung gelesen habe, fahre raus und komme nach etwa 5 Kilometern Fahrt zu einem Windpark, der friedlich vor sich hinläuft. Und dann denke ich mir, ach, wir haben das geschafft mit der Energiewende. Wir sind doch viel besser, als wir manchmal denken.
Was für ein schönes Bild. Das sehe ich richtig vor mir und nehme das total gerne mit.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Wir danken Ihnen, Herr Klei, für die Einblicke auch ins Buch, fürs Teilen der Gedanken und ich glaube vor allen Dingen auch im größeren Bild, im Bigger Picture für das Teilnehmen an der guten Diskussionskultur und am Beitrag leisten genau dazu, was wir hier auch mit diesem Podcast versuchen, denn die Themen sind sicherlich nicht immer einfach und herausfordernd, aber so ist das eben. In komplexen Zeiten gibt es eben die einfachen Antworten auch nicht mehr und das war sehr schön, da mit Ihnen Ihre Perspektiven auch zu diskutieren. Vielen Dank dafür.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Klei.
Danke und tschüss.
Vielen Dank. Ja, live, ein spannendes Gespräch heute mit Herrn Klei. Was nimmst du mit?
Da war heute tatsächlich einiges dabei. Von technischen Aspekten der Machbarkeit der Energiewende am Beispiel von Carbon Capture und bis hin auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das, was für mich zentral hängen geblieben ist, der Frage, dass wir die Kommunikation der Energiewende gleichbedeutend setzen müssen mit der Art und Weise, wie wir die Energiewende machen. Also wir müssen ehrlich in einen Diskurs gehen. Wir müssen wirklich Interesse daran haben, dass die Meinung des anderen, der anderen vielleicht besser ist. Wir müssen die Wissenschaft einbinden, aber auch nicht alleine laufen lassen. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Energiewende kein Elitenprojekt ist. Wir müssen die Bevölkerung gewinnen. Sie muss Freude daran haben, Freude am Mitmachen. Deshalb jetzt machen. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist an unserem tollen Gespräch heute mit Herrn Klei.
Ja, bei mir ist tatsächlich auch, das hast du gerade gesagt, die Freude an der Energiewende, also das auch mal wieder in den Fokus zu stellen, das ist ja auch ein tolles Projekt ist, ja, und nicht immer nur irgendwie eine Last, mit der wir uns rumschlagen müssen, sondern dass man auch Lust daran haben kann, mitzumachen, mitzugestalten und dass ganz, ganz viele Menschen das ja haben. Das hat er ja auch gesagt. Es gibt so viele engagierte Menschen, die so viele tolle Sachen machen, wie Herr Klei eben auch, der sich jetzt hingesetzt hat und nochmal ein Buch dazu geschrieben hat, um zu dieser Diskussionskultur beizutragen. Also das hat mich heute auch wieder positiv gestimmt, auch zu hören, was es schon alles für Lösungsansätze gibt und wie viele Menschen daran mitwirken. Und für uns natürlich auch, wie du gesagt hast, wieder die Selbstreflexion. Wo können wir vielleicht noch anders diskutieren, besser zuhören und eben auch jetzt machen und jetzt mitmachen? Ja, damit vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr mehr lesen möchtet, das Buch Klar zur Wende von Karl-Ludwig Klei ist gerade bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Also lest doch da gerne mal rein. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter www.eon.com. Alle wichtigen Links und Infos natürlich auch hier in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn doch gerne weiter. Wir freuen uns, von euch zu hören und auch wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.